Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute der Soziologe Heinz Bude. Viele, viele Bücher, viele, viele Themen möglich. Da wird es Zeit für ein Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Willkommen, Herr Bude.
Guten Morgen, Frau Timm.
Von sich selber sagen Sie, Sie seien als Soziologe immer im Dienst. Immer im Dienst. Nun ist der Tag noch jung, Herr Bude. Hat er heute schon irgendwas gebracht? Haben Sie was beobachtet, was Sie dienstlich verwerten?
Ja, sehr interessant heute, weil ich mit einem Taxi gefahren bin, wo wir in eine problematische Situation gekommen sind. Es ging nicht weiter und er wusste einen Ausweg. Und dann habe ich längere Zeit über die Veränderung des Taxifahrens, das war mir schon geläufig, aber wir haben auch ein bisschen über den sogenannten P-Schein gesprochen, den man heute bekommt, ohne Kenntnisse über Straßen nachweisen zu müssen und was das eigentlich bedeutet für das Taxifahren.
Was, der Taxifahrer darf mich fahren, auch wenn er keine Ahnung hat vom Straßennetz? Das ist ja schön.
Richtig, richtig, weil man sagt, das kann doch heute alles ein Rechner sehr viel besser und man braucht keine Kenntnisse mehr. Und heute war der Beweis, man braucht doch Kenntnisse, um einen anderen Weg finden zu können.
Wie schön, dass Sie hier sind. Und ich glaube, das gibt dann irgendwann ein Essay. Heinz Bude heute zu Gast mit der Generationengeschichte, erst West- und dann Gesamtdeutschlands, hat er sich beschäftigt. Von der Flakhelfer-Generation über die 68er und die Hausbesetzer bis zu den ganz großen Begriffen wie Angst und Solidarität. Wie gut, dass man das in einer Stunde nicht alles abarbeiten kann. Das wollen wir auch gar nicht erst versuchen. Aber einen kleinen Einblick in seine Denkungsart als Soziologe lässt sich vielleicht doch gewinnen. Und ich hoffe, wir dürfen den Menschen, der das denkt, auch ein ganz klein bisschen kennenlernen. Das ist ein Kompliment, wenn manche schreiben, er sei ein Porträtist der Gesellschaft, weil er immer wieder auch von einzelnen, von alltäglichen Beispielen ausgehend den großen Entwurf einer Gesellschaft macht. Und was mir aber auffällt, Herr Bude, wenn man in Ihren Büchern liest über Angst, über Solidarität, über die Ausgegrenzten, dann ist es sehr wenig, ich sag mal, Betriebsprosa. Also Sie gehen vom Einzelnen aus, landen im Überflug in Ihrem Fachgebiet, in der Makrosoziologie. Und weil das eben lesbar ist, habe ich mich gefragt, wenn Sie nach dem Sound eines Buches suchen, denken Sie dann laut, schreiben Sie mit den Ohren?
Unbedingt. Ich schreibe in der Tat mit den Ohren. Also es ist nicht so wie bei Heiner Müller, der sagte, wenn man Dramen schreibt, da muss man, die muss man im Marschieren schreiben. Also der ist immer gegangen, wenn er geschrieben hat. Aber ich bin jemand, der zum Teil mitredet, wenn ich Texte schreibe. Die sollen in der Tat ein bisschen, sie sollen werbend geschrieben sein und sie sollen auch versuchen zu verführen. Wenn Sie so, das große Vorbild für mich ist Sigmund Freud, der immer versucht hat, Leute einzunehmen in Themen, die sie eher abwehren würden. Das ist eigentlich, wo ich mich versuche, immer dran zu orientieren.
Makrosoziologie, da werden ganze Gesellschaften verglichen. Und wenn man sagt, der vergleicht Gesellschaften, denkt man erstmal, ups, Doppelpunkt, das ist ja alles und jedes. Und tatsächlich haben ja Soziologen fast alles zum Thema. Oder gibt es was, über das Sie nie sprechen würden?
Die Soziologie spricht relativ wenig über den Tod und über das Ende von Gesellschaften. Das ist ganz interessant, weil Soziologen und Soziologinnen glauben, dass Gesellschaften eigentlich immer weitergehen. Es ist das Glück des Weitergehens, das ist das Glück der Soziologie. Aber wir haben ja jetzt mit vielen Dingen zu tun, wo Gesellschaften zu Ende gehen, wo sie zerbröseln, wo Dinge passieren, die wir nicht erwartet haben. Und da tut sich die Soziologie eigentlich immer schwer mit.
Das Wort Sterben kommt da nicht vor, auch für Gesellschaften.
Richtig, Gesellschaften.
Das ist interessant.
Also es gibt ein berühmtes Wort von Niklas Luhmann, der sagt, Gesellschaften können eigentlich nicht sterben. Und das ist aber falsch offenbar. Sie verschwinden teilweise sogar. Ich merke das immer, wenn ich darüber nachdenke, über die DDR, ist die eigentlich, gibt es die eigentlich noch oder ist sie weg?
Das ist ein ganz weites Feld nach so vielen Jahren. Ich habe mir eines Ihrer Themen ausgesucht, weil ich dachte, wir stecken inmitten aller Krisen, das können wir womöglich brauchen. Das ist die Solidarität. Hat die Dauerkrise, erst Corona, dann ein vom Zaum gebrochener Krieg, samt eingehender weltweiter auch Wohlstandsverluste durch Inflation, Ende nicht absehbar, wird hoffentlich verschwinden, aber wer weiß wann, hat diese Krise ein Gemeinschaftsgefühl tatsächlich gestärkt?
Ich würde eher sagen, es hat den Bedarf nach Gemeinschaftsgefühlen bestärkt. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die im Augenblick das Wort nicht mehr so gerne hören wollen, weil man es einem überall entgegenschallt. Zum Teil in öffentlichen Verkehrsmitteln. Seien Sie solidarisch, halten Sie die Masken auf und so weiter und so weiter. Es gibt, glaube ich, sehr viele, die denken, das ist eigentlich ein lügnerischer Begriff. Man muss total aufpassen, auf was man sich einlässt, wenn man auf Solidarität verpflichtet wird.
Zu Anfang von Corona zum Beispiel war die Gesellschaft ja wirklich sehr solidarisch mit sich, mit anderen. Genauso gut kann man ja heute das Gegenteil belegen, die Spaltung in Arm und Reich, die wird tiefer. Da ist es dann gar nicht mehr so weit her mit Solidarität. Ist das so ein Gummibärchenbegriff? Knautscht in alle Richtungen?
Ja, ich glaube, dass das stimmt. Und es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wie eigentlich das Solidaritätsmotiv bei Leuten entsteht und wieder vergeht. Meiner Ansicht nach hängt es sehr damit zusammen, dass man heute Solidarität eigentlich nur noch durch das Nadelöhr des Ichs begründen kann. Also die Leute wollen sich nicht auf vorgegebene solidarische Gruppen einlassen, wollen sich nicht auf Appelle so einfach einlassen, sondern die müssen irgendwas mit ihnen zu tun haben. Es muss irgendwie durch das Ich gehen. Dann setzt sich Solidarität als Motiv bei den Leuten fest.
Also so die totale Essenz. Was brauchst du? Was bin ich bereit zu geben, damit es uns besser geht?
Nein, sondern eher noch, dass ich auf dem Boden meines Ichs die Erfahrung mache, wenn ich glaube, alles alleine hinkriegen zu wollen, belüge ich mich selber. Und wenn Sie diese Erfahrung nicht haben und Ihnen die nicht wichtig ist, dann werden Sie auch nicht kein inneres Verhältnis zur Solidarität haben.
Sie verknüpfen in Ihrem Denken Solidarität ja auch immer mit Handeln, unbedingt mit Handeln. Wenn wir mal vom Ich ausgehen, ja, wenn ich spende, dann sagt meine Steuer, ich sei mildtätig. Wenn man jemandem den Vortritt lässt, dann ist man höflich. Wer einer alten Dame beim Überqueren einer Straße hilft, der denkt auch schlicht und einfach mit. Aber wann und wie handelt ein Ich wirklich solidarisch?
Ich glaube, das zentrale Muster ist wechselseitige Hilfe. Wechselseitige Hilfe. Man stärkt sich gegenseitig. Solidarität ist etwas, was mit gleicher Augenhöhe zu tun hat. Es ist nicht das herablassende Mitleid. Es ist auch nicht der Versuch zu sagen, irgendwann habe ich was davon, wenn ich jetzt solidarisch bin, sondern es ist der Versuch, sich klarzumachen, dass man alleine Dinge nicht lösen kann, auf andere angewiesen ist. Es muss dieses Empfinden des Aufeinander-Angewiesenheit-Seins da sein. Sonst kommt es nicht zu effektiver Solidarität, also einer Solidarität, die im Handeln durchschlägt. Deshalb meine große Skepsis gegenüber dem Empathiebegriff. Viele Leute glauben, die Empathie sei die Voraussetzung für Solidarität. Das glaube ich überhaupt nicht. Das kann man sich ganz einfach daran klar machen, dass Leute, die andere Leute quälen wollen, per Beruf, per Disposition, die müssen sehr empathisch sein. Also Solidarität, Empathie führt auf keinen Fall zur Solidarität.
Also der Quäler weiß genau, was am meisten quält und sticht dann in die Wunde.
So ist es.
Kann man Solidarität dann einfordern? Macht die Politik ja gerne.
Natürlich kann man die einfordern und das muss man auch manchmal tun, aber man muss Begründungen dafür liefern. Wir haben im Augenblick die Situation in unserer Gesellschaft, dass wir ein politisches Modell im Augenblick haben, das Leute immer entschädigen will, die besonders betroffen sind von Situationen. Das kann auf die Dauer Solidarität zerstören, weil alle Leute dann sich in die Reihe stellen wollen und sagen, ich muss auch noch entschädigt werden. Bei mir gibt es auch einen Punkt, der ausgeglichen werden
muss.
Von
der Gaskrise bis zum Neuesten. Jetzt wollen auch noch alle eine Fortsetzung des Glasfaserprogramms, weil das überlebensnotwendig für Deutschland sei, dass
es sofort gemacht wird. So ist es. Oder man muss ehrlicherweise sagen, auch in Berlin gibt es die Idee, dass man ein billiges Ticket für den Nahverkehr bekommt, wo man dann fragt, ja, kann denn überhaupt das Nahverkehrssystem das fassen? Also das ist alles etwas, was ich glaube, dass es Solidarität jedenfalls nicht unbedingt zerstört, aber jedenfalls nicht wachsen lässt. Aha. Solidarität hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ich will auch noch entschädigt werden, sondern Solidarität kommt aus dem Motiv, wir kriegen es nur zusammen hin, sonst gehen wir auch zusammen unter.
Ursprünglich kommt der Begriff aus dem 19. Jahrhundert und von der Arbeiterbewegung. Sie sprechen in einem Buch über Solidarität von der Zukunft einer großen Idee. Und ich sage jetzt ausdrücklich geschrieben, vor der Dauerkrise, die Zukunft einer großen Idee. Glauben Sie noch dran?
Ja, ich glaube noch dran, weil ich den Eindruck habe, dass das Solidaritätsthema heute in ganz andere Bereiche hineingegangen ist, was auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig sich anhört. Die Solidarität, so wie ich sie verstehe, ist für viele Leute eine mit Tieren. Also die ganze Situation, wenn sie ein Haustier haben, die Pets, was die Leute damit machen, sich mit einem Tier, mit einem Hund irgendwie zu einigen und das aufeinander Angewiesenheit zu sein, zu praktizieren. Das ist sehr interessant. Gibt es auch eine amerikanische Theoretikerin zu, Donna Haraway, die sehr viel darüber geschrieben hat. Es gibt sogar auch das in Bezug auf Pflanzen, also die ganze Sache mit den Bäumen. Das ist immer wieder dieses Motiv, aha, es gibt etwas in der Welt, dessen ich bedürftig bin. Und wenn ich solidarisch bin, bekenne ich mich zu meiner Bedürftigkeit einer Welt gegenüber.
Aber irgendwie mit Flora und Fauna klappt das besser als mit uns selbst. Wie Heinz Bude Soziologe wurde oder ob er das immer schon war, dazu gleich mehr. 1954 geboren, bekannter Soziologe. Und in der einen lexikalischen Biografie steht Eltern seien Rechtsanwalt und Ärztin. Und in der anderen steht Schreiner und Hausfrau. Was denn nun?
Das Zweite stimmt. Glauben Sie keiner Biografie, die Sie nicht selber geschrieben haben, genau. Und die ist auch noch immer geschönt. Josef Beuys hat immer die ulkigsten Dinge von sich behauptet, die alle nicht stimmten. Und hat immer darauf bestanden, es ist halt meine Biografie. Die lässt sich durch empirische Daten nicht korrigieren. Aber es ist nicht ganz uninteressant, weil ich in gewisser Weise ein klassischer Bildungsaufsteiger bin und da in die Soziologie geraten bin.
Ja.
Und ich bin so ein bisschen durcheinander manchmal, weil heute ist ein ganz großes Thema auch in der erweiterten Soziologie Klassismus, inwieweit wir in einer Klassengesellschaft leben und wie weit Leute gedemütigt werden, wenn sie mit anderen zu tun haben, die überheblich sind. Und ich frage mich manchmal komisch, warum habe ich da eigentlich so wenig von erlebt? Warum war ich eigentlich immer so optimistisch, obwohl ich doch eigentlich aus einem nicht gebildeten Elternhaus stamme? Ich habe das nie erlebt.
Aber die Schreiner-Familie, da saß womöglich auch ein Junge mit am Abendbrotstisch, der noch nicht wusste, dass er immer im Dienst ist, aber der vielleicht an diesem Abendbrotstisch die ersten soziologischen Erfahrungen gemacht hat. Wie war das bei Ihnen? Worüber wurde da geredet?
Ja, da haben Sie recht. Das war sogar deshalb noch ganz schön, weil teilweise meine Mutter auch noch für einige Gesellen, besondere, dann Mittag gemacht hat. Und mit denen habe ich auch mit am Tisch gesessen. Und in der Tat, ich habe da furchtbar gerne zugehört. Erstmal, die hatten immer Witze zu erzählen. Und dann wurde auch immer über Dinge geredet, die irgendwie mit Kunden zu tun hatten. Ich musste auch immer ans Telefon gehen und meinen Vater entschuldigen, obwohl ich wusste, er steht neben mir. Und das konnte ich dann irgendwann. Und ich habe auch so ein paar Dinge rausgekriegt von meinem Vater. Der sagte immer, ach, ich wollte Sie gerade anrufen, um die Leute zu besänftigen. Also was lernte ich? Aber es ist auch ganz wichtig, ich bin der Jüngste in der Familie. Meine beiden Brüder sind deutlich älter als ich. Und mein mittlerer Bruder hat mich immer mitgenommen im Kinderwagen und hat den Kinderwagen abgestellt. Und ich habe eigentlich immer dann zugeguckt, wie die Älteren gespielt haben, weil ich dann irgendwie, die Mädchen fanden eigentlich alle ganz süß. Und ich glaube, das ist auch der Beginn von Soziologie gewesen. Als kleines Kind aus dem Kinderwagen anderen zuzugucken, was die da eigentlich machen.
Und die Brüder, wenn ich es richtig weiß, sind so alle im handwerklichen, kaufmännischen Bereich geblieben. Und sagen die denn heute, naja, der Heinz, der macht eigentlich, was er immer schon gemacht hat, guckt sich um, Kinderwagen, redet drüber, denkt drüber nach und heute kriegt er auch noch Geld dafür?
In etwa so. Ich glaube, die finden nicht, dass ich ganz clever sei, weil ich irgendwie für das, was ich sowieso gerne mache, auch noch Geld bekomme. Aber sie sind ehrlicherweise auch ganz, ganz stolz auf mich, wenn sie irgendwie sehen, dass ich irgendwelche Bücher von mir gibt. Die sind ganz, wirklich sehr, sehr nett zu mir.
Kann denn der Denker, der Gucker, der sich Umgucker, der Schreiber, Heinz Bude auch irgendwas Handfestes? Kann man sie durch den Baumarkt schicken oder kommen sie da mit einem blauen Daumen raus?
Nee, Baumarkt ist alles nichts.
Das lassen Sie dann die Brüder machen?
Das können die Brüder machen. Also ich würde Ihnen eine Eigentumswohnung verkaufen können und ich würde auf Marktstand, das würde ich alles können. Also alles, was im Bereich von Kleinhandel und Großhandel geht, ich glaube, das könnte ich schon. Also wenn ich auswandern müsste und überlegte irgendwas, wie man Geld verdienen könnte, das würde mir schon irgendwie gelingen, Leute zu überreden, irgendeinen Unsinn zu kaufen. Das könnte ich, glaube ich.
Sie sagten eben, Sie sind der Nachzügler in der Familie. Sie sind auch das einzige Kind, was nicht mehr in Kriegszeiten geboren wurde in der Familie Bude. Das ist eine Konstellation, die ich mir auch ein bisschen bedeutungsvoll vorstelle. Der Sohn, der in der Friedenszeit, alles soll besser werden, geboren wurde. Hat das was bedeutet, diese Konstellation für die Familie?
Ja, ungeheuer viel. Mein Vater ist ein sogenannter Spätheimkehrer gewesen. Der ist 1950 erst aus der russischen Gefangenschaft nach Hause gekommen. Und meine Mutter war evakuiert im Emsland. Ich bin in Wuppertal groß geworden. Wuppertal hatten frühe Luftangriffe auf Wuppertal. Und meiner Mutter war lange Zeit unklar, ob mein Vater nicht gefallen war. Und ich bin in der Tat insofern ein Kind der Bundesrepublik, als ich ein Kind bin, was einen Neuanfang deutlich machen sollte, dass das Leben wieder anders beginnen kann. Und insofern ist der Krieg in mir drin, weil ich weiß, dass ich jemand sein sollte, der das neue Leben nach dem Krieg darstellen sollte.
Herr Bude, können Sie sich an Ihre erste Demo erinnern?
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da war ich 14. Das war eine Demonstration nach dem Einmarsch der Sowjets und des Warschauer Pakts, muss man genau genommen sagen, nach Prag. Ich wusste eigentlich gar nicht so ganz genau, was das alles sollte. Aber mir war klar, Dubček war irgendwie was Freies, was Offenes. Und die Panzer, das war schrecklich. Und ich war gegen die Panzer und für die Menschen.
Mit 14. Wenn man 1954 geboren ist, dann ist man zu jung, um ein 68er zu sein. Und ich frage mich natürlich, ob man, Sie haben mit Sicherheit natürlich trotzdem was mitbekommen, von diesen Spuren übernommen. Man denkt da immer so an Befreiung, an Flower Power. Aber textlich, theoretisch waren die 68er, ich sag mal, doch eine schwergängige Spezies, jede Menge Betriebsprosa, ganz anders als Ihr Sound. Haben Sie das so erlebt, dass die Ihnen fast im Weg waren?
Nee, im Weg ist der falsche Ausdruck. Ich hatte nur, und das war, glaube ich, gilt für meine Generationslage vielfach, wir haben die ja dann doch als Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt. Mhm. Und zwar so als diese Kortbehosten. Sie hatten eine Korthose an, als die Männer und auch die Frauen hatten die ersten Hosen an, sozusagen. Und dann waren das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig klar machen. Wir wussten, was wir Nazi-Lehrer hatten, aber die hatten keine Chance gegen uns auf dem Gymnasium. Wir wussten, dass die Nazi-Lehrer waren. Wir hatten nicht mehr das Gefühl, die unterdrücken uns, sondern die müssen aufpassen, dass wir ihnen nicht ein Bein stellen.
Und gerade diese junge Lehrergeneration kam ja mit einem echten Idealismus und das auch färbte. Ne?
Genau, und da waren wir so ein bisschen skeptisch, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, dass man sagte, ach, was wollen die jetzt eigentlich? Die Nazi-Lehrer haben wir doch im Griff, kriegen wir die nicht vielleicht auch noch im Griff?
Heinz Bude ist als Soziologe Professor für moderne Gesellschaftsfragen und sein prägendes Jahrzehnt als junger Mensch, sein vielleicht Generationen Familien zu Hause, das sind die 1980er in West-Berlin. Dort war er in der Hausbesetzerszene von Kreuzberg, damals SO36, heute eine sehr schicke Wohngegend. Herr Bude, wenn Sie dort, ich weiß nicht, ob Sie dort gelegentlich spazieren gehen im Ex-SO36, aber wenn Sie da sind, fühlen Sie sich ein bisschen wie ein Dino?
Nicht wie ein Dino, sondern eher wie ein Träumer, dem, wenn man so will, der Traum abhanden gekommen ist. Also ich versuche mich immer noch hineinzuträumen in diese Welt und ich finde eigentlich 36 immer noch sehr schön. Mir gefällt es auch noch ganz gut da. Ich wollte da aber nicht mehr leben. Und ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, warum ich da auch nicht mehr leben wollte. Der Ursprung war, dass ich dachte, da kann man keine 70 oder 80 werden in Kreuzberg. Das geht nicht. Das ist irgendwie absurd.
Anstrengend.
Wäre viel zu anstrengend, ganz genau. Aber sozusagen das Kreuzberg, in dem ich groß geworden bin im Sinne des Erwachsenwerdens. Sie haben das zu Recht angesprochen, die 80er Jahre sind mein Jahrzehnt des Coming-outs. Die gibt es nicht mehr. Die sind so die 36 ist so untergegangen wie die DDR.
Ich glaube, deswegen müssen wir das auch heute fast erklären, in einer Zeit, in der die Wohnungsnot so groß ist, dass es schlicht keine Häuser gibt, die man besetzen könnte. Damals nahm man sich vergammelte Häuser einfach und lebte dort. Warum? Was war der Antrieb jenseits der Tatsache, ich brauche was gegen Regen und gehe da jetzt rein?
Na, der Antrieb war schon, einen Ort des eigenen Lebens zu finden. Also wer damals nach Berlin ging, wollte ein eigenes Leben führen, um es so ganz simpel zu sagen, und auch ein eigenes Leben ausprobieren. Und ein Haus sich zu nehmen, war die Formulierung und die Praktizierung des Anspruchs zu sagen, wir machen da jetzt eine Art und Weise auf der Welt zu sein, wie wir uns das denken. Wir wollen auch gar nicht anderen damit irgendwas unter Beweis stellen. Wir wollen kein exemplarisches Leben, sondern wir wollen ein eigenes Leben führen. Und Hausbesetzen hieß, sich einen eigenen Lebensort zu schaffen. Und man darf nicht vergessen, das ist etwas, was man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen kann. Als ich nach West-Berlin kam, 1974, da dachte ich, naja, der Zweite Weltkrieg ist vielleicht 2 Wochen vorbei.
Vom Optischen her, so ja. Wie das damals aussah. Mir sind Verben in Erinnerung geblieben von dem, was Sie sagten. Nehmen, machen, handeln, ausprobieren. War das auch so eine Art Gegengewicht, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber anders eben als die Generation 68 davor, die ja wahnsinnig viel theoretisiert hat. Wir tun das jetzt. Wir gehen da rein, nehmen einmal Farbe und sind da.
Ich glaube, Sie haben absolut recht. Uns ging es nie darum, etwas vorzuführen für andere, für ein Publikum, um die Gesellschaft aufzuklären, um etwas unter Beweis zu stellen. Darum ging es überhaupt nicht, sondern es ging darum, für sich selber etwas zu machen. Das hat auch nichts mit Hedonismus zu tun, obwohl das manchmal so hedonistisch aussah, sondern es war der Anspruch, im Grunde etwas zu tun, was wirklich für einen selber spricht. Etwas, was heute für junge Leute, glaube ich, sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Die Klimabewegung will ja immer andere aufklären, will immer etwas für andere tun, will die Gesellschaft selber ändern. Wir wollten eigentlich gar nicht die Gesellschaft ändern. Wir wollten das Leben ändern.
Gleich das ganze Leben. Sie wurden auch mehrfach geräumt. Dazu gibt es einen Roman, den haben Sie mit zwei Kolleginnen, Freundinnen geschrieben. Aufprall, und den Einband dieses Romans ziert ein stilechter Pflasterstein. Haben Sie auch welche geworfen?
Wenig. Also ich bin kein Sterfer, Steinwerfer gewesen. Da hatten wir einige, die das wirklich ziemlich gut konnten. Und da dachte ich, das überlasse ich eigentlich lieber denen. Hatten wirklich da Profis, die das wirklich gut...
Es gab ja auch Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Absolut, absolut.
Und ich habe mich sofort gefragt, wie hat der offenbar doch sehr strebsame Student Heinz Bude mit Mitte 20 Assistent an der Uni in diese Szene auch wirklich gepasst? Wie ist das auch emulgiert?
Nee, auch das ist etwas, was man sich klar machen muss. In dieser Szene wurde wahnsinnig viel gelesen. Wir haben wirklich viel gelesen, und es ging auch darum, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, in der wir unser eigenes Leben machen wollten. Für uns waren solche Dinge, für mich, also ich habe das auch sagen können, die haben mir auch zugehört, wenn ich sagte, da gibt es sowas wie diesen Merwe-Verlag, der macht ganz kleine Bändchen, da stehen merkwürdige Dinge drin. Dann haben sich das die Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen oder wie man die nennen will, Freundinnen und Freunde, die haben sich das angehört. Die haben mit mir darüber reden wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, ich war sicherlich derjenige, der so ein bisschen überschlau manchmal war für manche. Und die manche haben mir auch nicht getraut, weil ich ja immer noch zur Uni ging. Aber die gab es eben auch in dieser Welt. Wir waren sehr, sehr heterogen.
Und der Kern war wirklich ein Lebensentwurf, ja, für sich selber neu zu finden, auch in Ruhe gelassen zu werden dabei und das machen zu dürfen.
Ja, aber auch diese Idee, Also da, die große Formel damals hieß ja No Future. Und das war positiv gemeint. Also sich nicht von der Zukunft terrorisieren zu lassen, aber natürlich sich auch nicht von der Vergangenheit terrorisieren zu lassen. Es war sozusagen eine Absage an Vergangenheit und Zukunft, auch heute sehr schwer verständlich. Es war im Grunde die Praktizierung einer Gegenwart für uns selber. Darum sollte es gehen.
Und es war eine sehr uneinheitliche Szene. Man liest zum Beispiel von einem Nachbarschaftstreffen mit Punks. Und die Punks träumen von schickem Bad und von Aufzügen. Und die tendenziell eher intellektuelle Hausbesetzer-Szene stößt mit Bierdosen dazu an. Das ist eine faszinierende Kombi. Ich frage mich, erinnern Sie sich eigentlich gerne an diese Zeit?
Es war eine schwere Zeit. Das Buch, das Sie erwähnt haben, das ich mit Karin Wieland und Bettina Munk geschrieben habe, ist auch ein Buch über Tote. Es ist auch über Freundinnen und Freunde, die irgendwie es nicht geschafft haben, die untergegangen sind. Ich will das überhaupt nicht, und wir wollten das überhaupt nicht romantisieren. Wir waren auch ziemlich bekloppt teilweise, irre Sachen gemacht, wo ich denke heute, wie kann man nur auf so einen Unsinn kommen?
Beispiel?
Weiß ich nicht, dass man anfing, irgendwelche Weihnachtsbäume zu sammeln und irgendwie, da sollte irgendwas draus gemacht werden. Und also es gab viel Unsinn, absolut unsinniges Zeugs, und man hat auch unsinniges Zeugs erzählt. Aber insofern haben Sie recht, es war der Versuch, etwas abzuwerfen und sich zu etwas in gewisser Weise durch Handeln zu bekennen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Phase meines Lebens gewesen.
Der Soziologe Heinz Bude ist unser Gast und er erzählte uns eben von seinem prägenden Jahrzehnt, von den 80er Jahren. Und mit denen ging ja auch was Gegensätzliches zu Ende. Ein Bild, als Sie mit Ihren Freunden in West-Berlin illegal Häuser besetzten. Da besetzte in Ost-Berlin eine junge Frau namens Angela Merkel auch ein Haus, ging zum Einwohnermeldeamt und legalisierte sich. Das heißt, da gingen mit 89, dem Schnittjahr, zwei ganz unterschiedliche Welten zu Ende, die da in diesem kleinen Territorium West-Berlin, Ost-Berlin aufeinander prallten. Wie wirkte sich das aus? Was erzählt uns das?
Also das ist wirklich eine Sache, die mir erst wahrscheinlich erst so um Mitte 90 klar geworden ist, dass wir in Berlin in zwei Hälften gelebt haben und uns aber doch sehr intensiv aufeinander bezogen haben. Und zwar das Thema, das ja auch der Mauerbau und die Spaltung Deutschlands mit sich gebracht hat, war der Krieg. Wir lebten in einer Stadt des Krieges, in einer Stadt der Toten. Und es ist in der Tat sehr eigentümlich. Das hört sich jetzt sehr anmaßend an, aber es ist einfach so. Angela Merkel ist ja der gleiche Jahrgang wie ich.
Eben.
Und dass das eine Art von Aufbruch aus einer geschlossenen Welt heraus war, das war, glaube ich, in Ost-Berlin auch so. Der Ausbruch aus etwas Geschlossenem. Und was bedeutet das eigentlich? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Generation, zu der ich gehöre, diese Post-68er-Generation, dass das eigentlich eine Generation ist, die noch mit Geschichte, von Geschichte sich her verstanden hat. Und die späteren Generationen, für die ist Geschichte kein existenzielles Thema mehr. Nicht, dass sie sich nicht in Geschichte auskennen und sich nicht vielleicht auch für Geschichte gar interessieren würden, aber nicht mehr Geschichte als eine Realität des eigenen Lebens, das irgendwie bedeutungsstiftend ist.
Sie sind ja auch als Soziologe sozusagen die Generationengeschichte erst in Westdeutschland, dann in ganz Deutschland abgeschritten mit Betrachtungen über die Flakhelfer-Generationen ging es los, dann kamen die 68er, dann kam eben auch die ironische Gesellschaft, dann Solidarität, haben das aufgefächert. Heinz Bude, ich glaube, das hört man auch inzwischen deutlich, hat lange gelehrt als Professor an der Uni in Kassel und wurde dann Gründungsdirektor des Dokumenta-Instituts eben dort. Kassel haben Sie mal so beschrieben, Herr Bude: Eisdielen, Sexshops und die höchste Mordrate der Bundesrepublik. Und da wollten Sie nie weg?
Das war wirklich ulkig. Als ich hinkam im Jahr 2000 nach Kassel, dachte ich, oh wei, wo bin ich denn hier gelandet? Und irgendwie war das eine Stadt der Depression schon. Das war ehemaliges Zonenrandgebiet. Kann heute auch keiner mehr was mit anfangen mit diesem Ausdruck. War so. Und die dachten, da geht, jetzt geht der Himmel auf nach 89. Und er ging eben nicht auf. Das war übrigens in Berlin seinerzeit auch so. Und es gab keinen Zustrom von Menschen. Es gab keine neue Prosperität. Und in dieser Depression, in diese depressive Phase hinein bin ich nach Kassel gekommen. Aber ich habe dann gesehen, wie sich Kassel verändert hat. Und Kassel ist heute eine sehr lebenswerte Stadt und eine Stadt mit Zuwanderung, die hohen Aufenthaltsqualität hat. Und im Grunde, man kann sagen, ab 2005 hat die Stadt eine ganz neue Entwicklung genommen. Und das hat mich immer sehr interessiert.
Wenn man dann kommt und sagt, Eisdielen, Sexshop und die höchste Mordrate der Republik, dann ist man da auch nicht bei jedem Empfang der Stadtväter eingeladen.
Nee, das war, hatte damals hat ziemlich einen Wirbel gemacht. Das war übrigens eine Idee, die Documenta, die damals stattfand, die sagte, die Moderne ist unsere Zukunft und oder unsere Herkunft, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, unsere Antike hieß es. Und dann habe ich mich an ein Buch von Rainer Werner Fass, von Rolf-Dieter Brinkmann erinnert, Rom Blicke. Und ich dachte, ich mache jetzt mal Kassel Blicke. Und dann kamen solche Sätze heraus.
Aber das war ja interessant, Documenta, dass Sie drei Wörter verwendet haben, Zukunft, Herkunft und Antike. Mhm. Sie haben, als Sie emeritiert wurden, als Professor für Soziologie, das Documenta-Institut in Kassel gegründet. Documenta, Kunst. Braucht Kunst Soziologie? Soziologie Kunst braucht, kann ich mir vorstellen. Aber umgekehrt, braucht Kunst Soziologie?
Ja, ich glaube schon. Kunst mehr denn je, denn Gegenwartskunst versucht ja Gegenwart gegenwärtig zu machen. Und um Gegenwart, einen Punkt in der Gegenwart zu finden, brauchen sie Soziologie, weil ihnen das überhaupt erschließt, um was es dabei geht, wenn wir von Gegenwart reden. Geht es um soziale Spaltungen? Geht es um die Frage des Auseinanderstreuens der Welt, in die neue Weite der Welt? Oder geht es vielleicht sogar darum, dass die Erde zu Ende geht? Das sind alles extrem soziologische Fragen, die in der Gegenwartskunst auch behandelt werden.
Und welche Kunst berührt, beschwingt oder ärgert Sie?
Ich bin eigentlich jemand, der mit so jemand wie Blinky Palermo aufgewachsen ist. Das sind solche sehr minimalistischen, existenzialistischen Formen der Kunst. Und ich glaube in der Tat, dass diese existenzialistischere Kunst wiederkommen wird. Und die Kunst, die im Grunde versucht, in einem Feld, wo es keine Rechtfertigung mehr gibt, also in dem Feld der Gegenwartskunst, so alles zu probieren und im Probiermodus zu bleiben. Ich glaube, die Zeit des Probierens, des Experimentierens für die Kunst ist vorbei. Wir werden wieder eine Kunst der Konfessionen und der existenziellen Aussagen kriegen. Und das bringt mich, ich glaube eigentlich, dass so jemand wie Blinky Palermo heute wieder eine Chance hätte.
Das Documenta-Institut nimmt ja für sich auch in Anspruch, solche Bewegungen mit zu analysieren, zu verstehen. Die diesjährige Documenta stand in der öffentlichen Debatte unter dem Antisemitismusvorwurf. Es waren antisemitische Kunstwerke zu sehen. Ich will das alles gar nicht aufrollen. Es ist hundertfach auch zerkaut worden, aber die Diskussionen waren sehr aufgeheizt. Ich fand zu Recht. Aber die Stimmung vor Ort, die war eigentlich relativ fröhlich, gelassen, auch neugierig. Was sagt es denn soziologisch, wenn da so zwei Stränge, die öffentliche Debatte und die Leute, die da übers Feld spazieren, der Documenta, wenn die so komplett parallel laufen, dass man denkt, haben gar nichts miteinander zu tun?
Das ist interessant. Ich glaube, Ausstellungen für Gegenwartskunst sind immer ein Publikumsereignis und sie sind ein Diskursort. Und das ist auseinandergelaufen bei der letzten Documenta 15. Sie war ein Publikumsereignis. Die allermeisten haben sich sehr wohl gefühlt, fanden das toll, eine Art von Reise zu unternehmen über die neue Weltgesellschaft, die man dann den globalen Süden genannt hat. Und es gab aber gleichzeitig Diskurse, die das Ergebnis hatten. Und das ist interessant. Da war die Documenta sehr wichtig. Die Kunst hat ihre Unschuld verloren. Sie kann nicht mehr sagen, ach, wir machen jetzt mal und wir machen und hinter der Kunstfreiheit, da können wir alles machen. Nein, sie ist nicht mehr unschuldig und sie muss sich rechtfertigen. Und sie muss der Gesellschaft gegenüber sagen, was sie da tut und lässt. Und das finde ich eigentlich ganz gut so.
Das heißt, Sie sind noch 3 Jahre, wenn ich es richtig weiß, Gründungsdirektor des Documenta-Instituts. Die Arbeit geht nicht aus.
Die Arbeit geht überhaupt nicht aus. Und ich glaube, wir haben eine tolle Crew da zusammengestellt. Und wir interessieren uns zum Beispiel für so etwas wie die Entstehung von Gegenwartskunst zwischen 1983 und 1993 in China. Da sind wir wieder bei den 80er Jahren, die offenbar auch woanders die Welt verändert haben.
Unser Gast Heinz Bude ist Katholik, wenn ich es richtig weiß. Immer noch?
Immer noch, ja.
Gibt man nicht auf, egal was passiert so rundum.
Sagen wir mal, wenn man nicht vor 2 Jahren aus der Kirche ausgetreten ist, sollte man es jetzt nicht mehr tun.
Im Alter macht man das nicht mehr. Ja. Ich will nie mit was anderem Geld verdienen als mit Soziologie, haben Sie mal gesagt. Nun sind Sie emeritiert im Documenta-Institut, haben Sie noch 3 Jahre, dann ist Schluss und mit Verlaub, Geld verdienen müssen Sie, glaube ich, auch nicht mehr. Kommt da nach der Soziologie womöglich noch was anderes? Gibt es noch andere Leidenschaften?
Ja, meine Leidenschaft ist das Schreiben. Und da weiß ich nicht so ganz genau, was noch so alles für Schreibprojekte entstehen werden. Ich finde es irre, sich mit Fantasien zu befassen, weil Fantasien mehr manchmal über die Wirklichkeit aussagen als der Realismus. Und das ist etwas, was mich noch weiter interessiert. Also welche Fantasien holen mich ein und mit welchen beschäftige ich mich und wie kann das irgendwie zum Ausdruck gebracht werden?
Erzählen Sie mir gerade verklausuliert, Sie schreiben einen Roman?
Jedenfalls Dinge, eine Prosa, die mehr mit anderen Dingen noch aufgeladen ist, als mit nur Faktischem, das Fiktive auch eine Rolle spielt, da haben Sie recht.
Ja. Okay, ich bin neugierig, aber eine Prise Inhalt kriege ich vielleicht auch? Nee, oder wir kriegen wir?
Nein, kriegen Sie leider nicht.
Ein ungeschriebenes Buch ist zu beschützen in,
das
jedem,
ist genau,
in jeder Hinsicht.
Genau, Sie haben vollkommen recht. Das ist irgendwie Magie.
Okay, dann überlasse ich Sie dieser Magie und wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch beim Soziologen Heinz Bude.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.